Herr, wohin sonst sollten wir gehen, haben wir gerade gesungen. Und es ist schön, ihr habt die Entscheidung heute Morgen getroffen, wohin gehen wir hier zu uns in die Christusgemeinde, wo wir wirklich Gemeinschaft miteinander haben dürfen und Gott begegnen. Und ich fühle mich doppelt beschenkt. Zum einen, weil du hier bist und wir wirklich einen langen Sonntag so vor uns haben. Zum anderen aber auch für das Lobpreisteam. Ihr habt mal wieder mein Lieblingslied gesungen, die Güte des Herrn. Sie jagt mir nach. Dein ganzes Leben bist du treu, Herr. Oder warst du treu? Und ich durfte Gustav hören, der steht hinter mir. Er hatte ein oder hat ein langes Leben schon. Und auch aus seiner Kehle das zu hören, das geht doppelt tief. Gustav, danke. Und so hat jeder seine Geschichte, die Treue, die Güte, sie jagt mir nach. Und unser Gebet ist es, dass du heute auch wieder diese Güte Gottes erleben darfst. Er will dich beschenken. Also schön, dass du da bist. Ihr Lieben, wir sind momentan in so einer schönen Predigtreihe rund um das Thema die Früchte des Heiligen Geistes. Und ich finde es immer so schön, wie die Gottesdienstleiter sich immer Gedanken machen, wie können wir dieses Thema anmoderieren und veranschaulichen. Und beim ersten Teil vor 2 Wochen hat Joachim hier so ein bisschen Theater gespielt. Und er hat versucht, die einzelnen Tugenden oder Geistesgaben darzustellen und immer wieder gefragt, was meint ihr, könnte das gewesen sein? Und habt ihr gesagt, Freundlichkeit oder Güte oder Geduld. Und so haben wir erraten, wie können wir diese Früchte sehen? Und das ist gleich so was Schönes. Früchte kann man immer sehen und wir erfreuen uns an diesem Anblick. Und Erich hatte letzten Sonntag Gottesdienstleitung und hatte einen riesengroßen Obstkorb dabei, wo Kirschen, Bananen, Äpfel, Birnen und alles drin war. Und wir gesagt haben, wenn wir Früchte zu uns nehmen, können wir sie genießen. Das Süße, das Wohltuende. Früchte sind gesund und beleben. Und das ist so schön, wo wir wirklich in dieser Reihe sind, Früchte des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, wir haben das Thema bewusst gewählt. Wir sind nämlich in der Zeit nach Pfingsten und haben uns beschäftigt, wer oder was ist eigentlich der Heilige Geist? Wir haben uns den Appell von Paulus angeschaut, der sagt, wenn ihr doch so reich beschenkt seid und Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich gebe dir den Heiligen Geist, damit du kraftvoll weitermachen kannst, was ihr mit mir begonnen habt. Wenn das doch so ist, dann wandelt nach diesem Geist und das ist diese Reihe. Und wenn wir nach dem Geist wandeln, dann wachsen Früchte in uns. Und das ist das Thema. Und wir haben die Früchte in 3 Gruppen eingeteilt. Nämlich die eine Gruppe, haben wir gemerkt, das sind die Früchte, die wachsen in der Beziehung zu mir und dem Vater. Die zweite, und das schauen wir uns gleich nochmal an, sind die Früchte, die wachsen zu mir und zu meinen Mitmenschen. Und die dritte Gruppe heute ist das, was in mir wächst und mein Wesen beschreibt. Also spannend, was der Herr uns heute schenken möchte. Ich möchte noch ganz kurz einen Rückblick machen zu dem Wesen und dem Prinzip von Frucht. Haben wir die letzten beiden Sonntage gehört und ich bitte dich, das einzuprägen. Wir haben also gesagt, Früchte sind schön anzugucken und ziehen uns tatsächlich zu dieser Frucht hin. Die Bibel sagt, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ich euer Gott bin. An dem wir in uns diese Früchte des Geistes wachsen, zieht es Menschen zu uns, beziehungsweise zum Herrn. Er sagt, Früchte ziehen an und Früchte sind immer gesund und heilsam. Wo ich also einem Menschen mit Geduld als einer Frucht begegne, gibt es ihm Raum zum Wachstum. Wo ich ihm freundlich bin und nicht erniedrige, da baue ich Beziehungen und so weiter. Früchte dienen, sind immer schön und uns wohltuend. Und ein Prinzip ist so wichtig, Früchte wachsen und Wachstum braucht Zeit. Also wenn wir heute wieder ganz konzentriert auf Früchte reingehen, sollst du nicht sagen, um Gottes Willen, das ist ja überhaupt nicht bei mir der Fall, sondern du sollst eingeladen sein, vielleicht heute war das ein Samenkorn und dann dauert es Wochen und Monate, bis eine wunderschöne Frucht kommt. Wachstum bzw. Frucht bringen braucht Zeit. Nimm sie dir. Und ganz bereitwillig, lass das langsam wachsen. Aber damit was wächst, braucht es einen Samen. Den hören wir heute in der Predigt. Den kannst du aber selber immer wieder nachlesen. Das heißt, nimm den Samen auf mit Sanftmut, die Kraft hat, alles zu verändern, sagt die Bibel. Das Einzige, was wir machen können, ist, unser Herz zu öffnen. Das Samenkorn fällt und tiefe Wurzeln schlägt. Also, braucht Zeit, es braucht Samen und es wächst ohne mein Zutun. Haben wir immer wieder betont, ich kann nicht an dem Sämling ziehen, damit er schneller wächst, sondern ich kann ihn nur begießen und ich kann warten und ich kann damit an Jesus dranbleiben und es wächst. Jetzt haben wir es dreimal gehört und ich hoffe, das verinnerlichen wir. Das ist das Prinzip von Frucht. Wollen wir reinschauen? Die letzte Gruppe. Bevor wir das tun, lese ich noch einmal unseren Predigttext aus Galater 5, die Verse 16 bis 25. Paulus sagt also, lasst euer ganzes Leben von Gottes Geist bestimmen. Denn wenn er euch führt, dann werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes, der duldet doch unsere Selbstsucht nicht. Aber beide kämpfen gegeneinander, sodass wir oft das Gute, das wir eigentlich wollen, nicht ungehindert tun können. Wenn ihr aber euch von Gottes Geist regieren lasst, dann seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht mehr länger unterworfen. Gebt ihr dagegen, und jetzt macht ihr eine Weiche auf, gebt ihr dagegen eurer alten Natur nach, die erste Weg, dann ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, zu einem sittenlosen oder vielleicht einem ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung, vielleicht zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Es führt zu Feindlichkeit und Streit, zu Eifersucht und Wut, zu hässlichen Auseinandersetzungen, zu Uneinigkeit und Spaltung. Und wir sehen, dieser Weg geht stetig nach unten. Er hat immer Schaden. Und jetzt sagt er, aber wenn ihr euch von Gottes Geist leiten lasst, dann ist offensichtlich, wohin das führt. Nämlich Gottes Geist führt in unserem Leben das Gute hervor, Liebe, Freude und tiefen Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte. Und die drei Früchte, die wir uns heute anschauen, sind Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, fragt Paulus, dann kann kein Gesetz mehr irgendetwas von euch fordern. Es ist wahr, sagt er, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Er hat sich uns geschenkt und uns mit seinem Geist erfüllt. Darum wollen wir unser Leben von ihm bestimmen lassen. Knackig und richtig auf den Punkt, was Paulus hier sagt. Er sagt also, es gibt zwei Wege. Und der Einzige, der es entscheiden kann, bist du. Und er sagt dir, entweder folge ich dem Weg, dann ist klar, wohin das führt, oder ich lasse mein Leben vom Geist bestimmen. Dann wachsen seine Früchte in mir. Ihr Lieben, diese drei Gruppen, Liebe, Friede und Freude, ist etwas, was der Herr mir schenkt, zu ihm. Eine Liebe, wo ich auf einmal merke, er hat alles gegeben, um mich zu befreien. Wenn ich begreife, wie unfassbar ich geliebt bin, Christian hat heute von Identität gesprochen, dann bin ich frei vor ihm. Ich bin auf einmal losgelöst von dieser Last der Sünde, der Trennung und habe wirklich Frieden und Freude. Und das wächst raus, das will raus und sich dem anderen schenken. Geduld, Freundlichkeit und Güte kann ich meinem Nächsten erweisen, haben wir gehört. Und heute Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn diese Früchte in mir wachsen, dann verändert das mein Wesen. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Schauen wir also in die erste Frucht rein, das ist die Treue. Treue ist ein Markenzeichen einer echten Beziehung. Nur Treue macht Beziehung fest und unerschütterlich. Erst Treue macht Vertrauen möglich. Wo ich Zweifel habe, ob mein Gegenüber treu ist, werde ich nie vertrauen können. Aber Treue macht es fest und unerschütterlich. Das ist das Erste und so Wichtige der Treue. Wer treu ist, auf den ist Verlass. Wir kennen doch dieses Wort, ein Mann, ein Wort. Da sage ich also nichts anderes aus, als ich muss keinen Vertrag unterschreiben und mich rechtlich absichern, damit falls er es bricht und so weiter. Sondern ich kann sagen, ein Mann, ein Wort. Du sagst es mir zu und ich weiß, dass du es tust. davon wird nicht abgerückt. Auch wenn bessere Alternativen kommen oder sonst irgendwas. Er steht zu seinem Wort. Das ist Treue. Treue, der also treu ist, der hält Verabredungen ein, der bezahlt seine Rechnungen, er kommt regelmäßig vielleicht in den Gottesdienst, tut seinen Dienst mit Freude und so weiter. Er steht zu seinem Ehegelübde, er ist treu und zuverlässig im Erledigen seiner familiären Pflicht. Treue ist eine Form der Liebe. Treue ist was ganz Gewaltiges. Und Jesus sagt, ich will, dass Treue in dir groß wird. Es soll eine Frucht sein, an der andere sich wirklich satt sehen und satt essen dürfen. Das ist Treue. Der Duden sagt, treu bin ich, oder Synonyme dafür sind Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Ausharren zu seinem Wort stehen, auch über einen langen Zeitraum. Jemandem gegenüber verlässlich zu sein. Und in der Beziehung zwischen Menschen sagt es nichts anderes aus, als es gibt nur uns beide, keinen anderen. Ich schaue nicht auf das grüne Gras hinterm Zaun, sondern es gibt nur dich und mich. Nichts anderes. Das ist Treue. Treue ist verlässliche Liebe. Und jetzt sagt Jesus bzw. Gott von sich selbst, ich bin treu. Und er sagt zum Beispiel in Klagelieder 3, da heißt es, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Diese verlässliche Liebe zu dir, unverrückbar, wird sich nie ändern, denn er ist treu. 2. Timotheus, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Auch wenn du immer wieder Bock missbaust und du deine Treue brichst, er bricht sie nie. Er lädt immer wieder ein, komm neu zu mir. Hebräer 10, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gibt. Und wenn er dir eine Verheißung gibt oder sein Wort zu dir spricht, er wird es tun. Der Treue steht zu seinem Wort und er wird es tun. Gott ist treu. 1. Korinther 10, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu. Gott ist treu, er wird nicht zulassen und euch nicht versuchen über eure Kraft hinaus. Er weiß es doch, Gott ist treu. Oder 1. Korinther 1, Vers 9, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Gott ist treu. Und weil er es ist, möchte er, dass sein Geist, sein Sohn, in dir genau diese Treue wachsen lässt. Gott ist treu. Treue, und das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ist verlässliche Liebe. Und immer wieder frage ich mich, Herr, bin ich treu? Wie sieht's aus in meiner Beziehung zum Herrn? Kann Treue ein Wesensmerkmal von mir sein? Und ich finde es so spannend, wie Gott manchmal Treue prüft. Und er prüft es nicht unbedingt im Zwischenmenschlichen. Und man würde diese Prüfung gar nicht unbedingt hier vermuten, dass es Treue ist, die geprüft wird. Es gibt eine Geschichte in Lukas 16, da heißt es, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wir wollen mal gucken, was so gering ist in seinen Augen. Ich lese mal Lukas 16, Vers 10 bis 13. Da heißt es, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Aber wer auch im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, mit dem Geld nicht treu seid, warum soll er dann das Wahre Gottes Reich anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch dann das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Krasse Prüfung der Treue. Er sagt im Kleinen, bisschen pinke, pinke. Und wie viele Menschen hängen ihr Herz dran? Das ist auf einmal, breche ich Gott die Treue, weil ich einem Götzen nachhänge? Und er prüft mich. Und er sagt, wenn du es, entweder bist du es oder nicht, also du bist es im Kleinen und dann noch im Großen, aber wenn du es im Kleinen nicht bist und so weiter. Hochinteressant. Und Gott sagt, er ist treu. Und er möchte, dass diese Treue in uns wächst. Ich möchte noch mal eins betonen. Es ist so wichtig, nicht, dass du jetzt denkst, um Gottes Willen, was bin ich untreu? Es geht nicht darum, dass du es als natürlicher Mensch wirst, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist dich an die Hand nimmt und du im Gehen mit Zeit, mit Samen langsam etwas, diese Früchte wachsen können. Es ist seine Frucht, nicht deine. Nicht deine Disziplin, sondern seine Liebe zu dir, wo er diese Frucht wachsen lässt. Treue. Jetzt haben wir also gesehen, wie Gott es manchmal prüft. Und du kannst dich einfach auch anschauen, ist der Herr ungebrochen auch mein Herr? Gibt es nur ihn und mich? Oder schaue ich doch auf das grüne Gras des Nachbarn und über den Zaun? Weil ich sage auch so ein bisschen, mein Lifestyle, meine Kohle, mein dies, mein das, das sind oft Götzen. Dann kann ich auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich will wieder treu sein, dir treu sein und wirklich verlässlich lieben und nur auf dich schauen und alles andere wird zuteil. So viel zur Treue. Jetzt kannst du sagen, schön und gut, kriege ich hin. Treue kann aber noch viel, viel tiefer gehen. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Missionar, der in einem Königreich unterwegs war und dieser König sagt, ich verschone dein Leben. Also er wird angeklagt, weil er das Evangelium verkündigt und er sagt, du sollst aufhören in diesem muslimischen Land. Und er sagt zum König, ich muss mal kurz das in dem Wortlaut, genau, er sagt, 86 Jahre habe ich treu meinem Herrn gedient. Er hat mir nichts als Gutes getan. Und soll ich jetzt mein Herrn, wo es um mein Leben geht und er doch seins für mich gegeben hat, mein Herrn und Meister verleugnen, dann will ich den Weg. Treue bis zum Tod. Kann ich nicht aus mir her selbst raus. Das kann ich tun, wenn Liebe, wenn die Liebe Gottes in mir groß ist. Wir haben also gehört, wo Treue anfängt, was sie ist, wie sie manchmal geprüft wird. Und immer wieder wichtig, es ist eine Geistesfrucht. Gräme dich nicht, wenn du es noch nicht hast, sondern geh auf die Knie und bitte drum, und folge ihm und er wird es schenken. Das ist Treue in einer Beziehung zwischen Gott und mir. Und wenn das mein Wesen ist, dann dient diese Gruppe der Früchte, die wir heute anschauen, einem kraftvollen und entschlossenen Christsein. Schauen wir auf die zweite Frucht. Neben der Treue die Sanftmut. Wenn du an Sanftmut denkst, was kommen dir für Bilder? Ach, so ein weich gewaschener Christ, ohne Ecken und Kanten, so ein Bubilein vielleicht. Oft ist Sanftmut so negativ behaftet. Dabei ist es eine Kraft, eine übernatürliche Kraft, weil es eine Frucht des Geistes ist. In Sanftmut steckt auch Mut, also Entschlossenheit. Und Mut ist also, ja, haben wir oft schon gehört, nicht keine Angst zu haben, sondern Mut ist, sich der Angst zu stellen. Jemanden in Schutz zu nehmen, heißt mutig zu sein oder sanft zu sein, milde zu sein. Wenn mich jemand total attackiert, dann würde mein Fleisch vielleicht sofort zurückhauen wollen. Aber im Geist der Sanftmut, da kann ich Groll abwehren und mit Mut und Entschlossenheit und göttlicher Kraft für Frieden sorgen. Sanftmut. Wir merken es also, nichts Weichgespültes, sondern wirklich, wirklich was Kraftvolles. Der Sanftmütige handelt, habe ich gelesen, immer selbstlos und nicht selbstbezogen. Also er kann sich selbst loslassen. Er ist demütig und nicht hochmütig. Der Hochmütige kämpft für sich, der Sanftmütige auch für den anderen. Er verzichtet auf Verteidigung, weil er weiß, dass der Herr für sein Recht kämpft. Seht ihr, wie schön und wohlschmeckend diese Frucht des Geistes ist? Sanftmütig zu sein. Wie soll es anders sein? Gott selber ist es. Jesus ist es. Jesus sagt in Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wir sollen von ihm lernen, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich habe gedacht, Herr, wo sehe ich deine Sanftmut? Und mir kam sofort diese Geschichte in den Sinn, als Jesus verurteilt wurde, bespuckt, verhöhnt, geschlagen, das war Sanftmut. Weil es vielmehr nicht ein Verhalten ist, sondern eine Herzenshaltung. Er wusste, dass die, die ihn schlägt, am Kreuz sagt er später, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe immer wieder gedacht, Herr, wenn ich in der Situation wäre, ich würde wahrscheinlich eine Legion Engel holen und sagen, mach sie alle platt. ich habe die Schnauze voll. Und er erträgt es, er ist demütig. Er kommt nicht mit Gegenwind, sondern er ist sensibel, er ist milde. Weil er liebt. Sanftmut auch eine Form der Liebe, der sogar dem Aggressor später vergibt. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, aber in all seiner Kraft und Herrlichkeit. Ihr Lieben, das Neue Testament bezeichnet drei Haltungen der Sanftmut. Wenn ich also von mir sagen kann, als Christ, ich bin sanftmütig, dann kann ich das darin sehen, dass ich meinen Willen mit Entschlossenheit seinem unterordne. Dann bin ich sanftmütig. Dann vertraue ich ihm und kann seine Liebe in mir in Sanftmut rauslassen. Kann ich meinen Willen unter sein unterordnen, dann kann Sanftmut wachsen. Kolosser 3 sagt, ihr seid doch, du und ich, ihr seid doch ausgewählt von Gott als seine geliebte Kinder, die zu ihm gehören. Wenn das so ist, darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit und Sanftmut. Ihr Lieben, der Sanftmütige ist auch belehrbar. Wir haben gerade gehört, dass Sanftmut nicht Hochmut ist. Der Hochmütige ist der Lehrer hier unter uns, der immer den Topf auf den Deckel hat. Der Sanftmütige, der lässt sich was sagen. Jakobus 1 sagt deshalb, legt alles ab an Unsauberkeit, an Sünde und Schlechtigkeit und nimm das Wort mit Sanftmut auf, das die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Der Sanftmütige ist belehrbar und er nimmt immer Rücksicht auf andere. Wie schön. Wir fassen auch hier wieder zusammen, wenn neben der Treue auf einmal Sanftmut eine Frucht ist, die in mir wächst, dann stärke ich den anderen. Dann kommt auf eine so schöne und liebevolle Art Gottes Liebe durch dich und mich zu meinem Nächsten. Das soll doch Wesen sein. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und du als mein Kind doch bitte auch. Was für ein Geschenk. Sanftmut ist also eine demütige Liebe. Und jetzt, ihr Lieben, kommen wir zum dritten Punkt, einer dritten Frucht, die wir wollen, dass sie wächst. Und das ist die Selbstbeherrschung. Höre ich. Ne, und da geht es jetzt nicht darum, um auch die Tafel Schokolade und ich hau mir selbst auf die Finger. Selbstbeherrschung geht viel, viel mehr, viel, viel tiefer. Denn die Selbstbeherrschung, da geht es nicht um Enthaltsamkeit, sondern es geht um einen bewussten und beherrschten Umgang mit den Dingen, die mir der Herr noch gibt. Das kann Essen sein, das kann Alkohol sein, Süßigkeiten, Sexualität, egal was. Habe ich da einen beherrschten Umgang mit? Oder lasse ich mich einfach in Versuchung führen? Der Selbstbeherrsche trifft permanent Entscheidungen. Und dreimal dürft ihr raten, welche. Paulus macht eine Weiche auf. Die eine geht so und die andere geht so. Der Selbstbeherrsche trifft Entscheidungen. Folge ich meinem Fleisch oder lasse ich mich vom Geist führen? In jeder Situation. Prompter Konflikt und der Geist spricht, bleib ruhig. Und jetzt habe ich die Entscheidung, bleibe ich ruhig, weil er mir auch die Kraft gibt? Oder sage ich, nee, das werde ich dem 10-mal zurückgeben. Der Selbstbeherrsche trifft eine Entscheidung, Geist oder Fleisch. Jemand hat mal gesagt, die Selbstbeherrschung, muss man sich vorstellen, vielleicht seht ihr so einen Verlobungsring, der hat so Krabben oder wie man die nennt, die einen Diamanten halten. Und dieser Diamant sind diese Früchte des Geistes. Und diese Krabben ist die Fassung. Jemand, der selbstbeherrscht ist, trägt in der Regel wie in einer Schale die anderen Früchte. Warum? Weil er sich entscheidet, nach dem Geist zu wandeln. Und dann geht es nicht anders, als dass die anderen Früchte wachsen. Selbstbeherrschung. Paulus, und wenn wir seine Briefe lesen, ist voll davon. Er sagt, ich jage einem Ziel entgegen. Ich bin in einem Wettlauf und ich gucke nur auf das Ziel und alles andere nicht. Er nimmt sich selbst immer wieder in die Disziplin und in die Zucht, um Jesus zu gefallen. Er ist entschlossen. Er ist selbstbeherrscht, weil Jesus in ihm herrscht. Ihr Lieben, keiner von uns, du und ich, wird von uns aus, von uns selbst aus selbst beherrscht. Es sind Früchte des Geistes. Ich werde alleine mit meiner menschlichen Natur nicht fertig. Aber ich darf beten, dass der Herr mich erfüllt mit seinem Geist und diese Frucht in mir wächst. Ich habe ein offenes Herz und lasse es wachsen. Mit Zeit, ihr Lieben. Mit Zeit. Wirklich mit Zeit. Jetzt kannst du natürlich sagen, Mensch, wie lerne ich das denn? Wir hatten mal vor etlichen Wochen, fast Monaten, meine Predigt zum 2. Petrus. Und wir haben uns diese Bibelstelle angeschaut. Und ich möchte sie nur noch mal lesen. Und Paulus sagt also in 2. Petrus 1, wie kann das wachsen? Und er fängt also an mit dem, was dir geschenkt ist. Er sagt also, mein lieber Bruder oder Schwester, öffne noch mal die Augen für das, was vielleicht für dich so alltäglich geworden ist. Und er sagt, Jesus Christus hat uns doch in seiner göttlichen Macht alles geschenkt. Alles, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt und unterm Strich dir nützlich ist. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Und was ist das? Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem Wesen und Leben Anteil habt. Ihr habt das ewige Leben und seid gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Das sagt er aus. Mach dir das bewusst, sagt Paulus, was dir geschenkt ist. Wenn das so ist, dann sagt er weiter, denn ihr seid doch dem Verderben entronnen. Ihr habt es doch ans Kreuz genagelt, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt kommt. Und jetzt sagt er, wie kann Selbstbeherrschung wachsen? Entscheide dich. Setze also alles daran, dass der Glaube, das ist das Erste, was wachsen darf, in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Und ein glaubensvolles Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Das ist der Beziehungsbau. Daraus, was entsteht aus Gott kennenlernen? Dreimal dürft ihr raten. Daraus entsteht Selbstbeherrschung. Glaube, Beziehung, Selbstbeherrschung. Und was entspringt der Selbstbeherrschung, ihr Lieben? Die führt zu wachsender Ausdauer und die wiederum zu einem wahren Kennen Gottes. Krass. Also, wir sind am Ende eigentlich unserer Reihe. Wir haben drei Gruppen mit jeweils drei Früchte gehört. Wir haben das Wesen und Prinzip von Frucht verstanden. Und man kann es so einfach zusammenfassen. Sei dir bewusst, was dir geschenkt ist. Ersticke nicht im Alltag, sondern sei dir immer wieder bewusst, sagt Paulus, was dir geschenkt ist. Und wenn das so ist, fang im Kleinen an. Vielleicht bist du heute hier und empfängst nur ein Samenkorn. Reicht. Du musst nicht gleich mit fertig ausgebildeter Frucht rausgehen. Vielleicht ist es heute nur ein Samenkorn oder mehrere. Was es braucht, ist eine Entscheidung. Die Entscheidung öffnet unser Herz und der Same fällt hinein. Und dann suche ich Kontakt mit gläubigen Mitgeschwistern. Ich lese, ich fange an zu glauben. Glaube baut Beziehung. Beziehung führt zu diesen Früchten. Und Paulus sagt, entscheide dich. Immer und immer und immer wieder. Wandle ich nach dem Geist, nach dem Fleisch oder wandle ich nach dem Geist? Ihr Lieben, diese Früchte sind so unfassbar schön. Und ich möchte noch eine letzte Schlussbemerkung machen. Was ist die wichtigste? Was ist die wichtigste Frucht? Was meint ihr von all den neuen? Oh, die Liebe. Und damit fängt alles an. Paulus sagt auch in 1. Korinther 13, das Allerwichtigste ist die Liebe. Ohne sie ist dein Dienst am Nächsten. Hier sehe ich ein kräftiges Kopfschütteln. Es ist nichtig, es ist witzlos. Es braucht die Liebe. Und woher kommt sie? Auch hier, aus dem Herzen. Nur sie entspringt ihm nicht. Sie entspringt Gottes Geist. Nicht mal dazu bin ich allein in der Lage. Also, wer die Liebe nicht mehr hat oder wo so viel Unkraut hochgewachsen ist, der darf auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich brauche sie neu. Ich brauche sie neu, ich hab sie nicht. Der darf auf die Knie gehen und sagen, Herr, du sagst in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das ist die erste Frucht. Sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in euch. Und wenn ich diese Liebe wieder neu auftanke und mich da erfüllen lasse, dann kann ich wirklich sehen und schmecken, wie herrlich der Herr ist. Dann kann es gar nicht anders, dass tiefe Freude in mir ist, dass ein Frieden ist, der alles Verstehen übersteigt, weil es weiß, Gott ist da. Und diese Liebe verändert die Welt. an dieser Liebe, wo lernen wir sie? Hier, zwischen uns, in dieser Gemeinde, lernen wir sie. Und wenn wir sie immer mehr lernen und kultivieren, wird sogar die Welt erkennen. Hier lebt ein lebendiger Gott und sie werden sagen, ich will mehr von dem. Die Liebe ist das Allerwichtigste. Also, ganz zum Schluss. Vielleicht war es heute ein Same. Vielleicht war es heute der Pinsel, der die staubige Frucht mal wieder glänzend macht. Vielleicht war es auch einfach nur wieder dieses, oh ja, Herr, bin wieder auf den Geschmack gekommen, ich will mehr davon. Dann dürfen diese Früchte wachsen. Nicht aus dir selbst, sondern aus dem an Jesus dranbleiben in der Führung des Heiligen Geistes. Amen.